Papa, ich will dir helfen. Ich will das Wasser auf den Tisch tragen. Mir wird so ein bisschen blümerant als Junia, 3 Jahre alt, als ich den vollen Wasserkrug überreiche, den sie die 5 Meter bis zum Esstisch tragen will. Da ich aber ja auch schon ältere Kinder im Hause Kemper habe, bin ich über jedes Kind froh und dankbar, das noch freiwillig und fröhlich im Haushalt hilft. Ja, das möchte man ja nicht verhindern. Also lasse ich sie helfen. Ich fülle den Wasserkrug auf, natürlich nicht bis ganz oben, ich bin ja nicht blöd, und reiche ihn Junia. Sie geht los, stolz wie Oscar, hochkonzentriert mit kleinen Trippelschritten in Richtung Esstisch. Und mit jedem dieser Trippelschritte schwingt sich das Wasser ein bisschen weiter auf im Krug. Es erreicht den Rand, es schwappt über auf Junias Pulli. Die erschreckt natürlich, probiert das Ganze auszugleichen, kippt den Krug in die andere Richtung, auf den Boden, darf auch nicht sein. Also wieder zurück. Irgendwann kommt sie dann tatsächlich am Tisch an. Das Ergebnis von dem Ganzen, 1 Liter Wasser auf dem Fußboden, circa 350 Milliliter auf Junias Pulli und 150 Milliliter sind auch am Tisch angekommen. Junia schwankt zwischen Stolz und Ärger, Kind muss komplett umgezogen werden und der Fußboden gewischt werden. Wenn ich selbst gemacht hätte. Es war jetzt nur eine exemplarische Geschichte. Ich könnte noch eine Menge solcher Begebenheiten erzählen. Wenn Kinder im Haushalt mithelfen wollen, dann ist das immer wieder großes Potenzial für kleinere und größere Dramen. Und ich glaube, alle Eltern kennen diesen inneren Kampf. Lasse ich es sie machen oder mache ich es nicht doch einfach schnell selber? Und auch Gott stellt sich diese Frage immer wieder. Bei der großen, wichtigen Frage hat er sie ganz klar beantwortet. Als es um die Erlösung seiner geliebten Menschen ging, hat er das Ganze zur Chefsache erklärt und hat das Ganze in Jesus selbst erledigt, ganz alleine. Aber wenn ich mir seine Gemeinde ansehe, die er so sehr liebt, die er als seine Braut beschreibt, beantwortet Gott diese Frage eigentlich immer anders. Lass sie machen. Und wenn ich mir Gemeinde im Allgemeinen und unsere Gemeinde im Speziellen so ansehe, kann ich mir vorstellen, dass Gott manchmal die Luft anhält, ähnlich wie bei Junia und dem Wasserkrug und sich denkt, oh weh, Chris, langsam, langsam. Das kann schiefgehen, was du da gerade machst. Aber es ist ein Prinzip Gottes, dass er seine Gemeinde, dass er sogar sein Reich mit uns als Mitarbeitern bauen möchte. Er braucht uns dafür nicht. Er kommt auch ohne uns an sein Ziel, wahrscheinlich sogar schneller und effizienter und besser. Aber er will uns im Boot haben. Und er schickt uns nicht nur einfach so auf diese Mission, er rüstet uns auch aus, damit wir diesen unglaublichen Auftrag erfüllen können. Und wir als Christusgemeinde wollen diese Sicht Gottes ernst nehmen. Darum haben wir diesem Thema ein eigenes Gemeindeziel gewidmet. Um das es heute im Rahmen unserer Predigtreihe über unsere 7 Gemeindeziele gehen soll. Das Thema Dienst. Ich lese euch das erste Ziel einmal vor. Wir wollen Menschen ermutigen, gemeinsam ihre Begabungen zu entdecken und in Hingabe zu Gott für andere einzusetzen. Großartig, oder? Begabungen entdecken, hingegeben einsetzen zum Wohl anderer. Lasst uns gucken, wie wir dieses Ziel leben können. Denn wie gesagt, ohne Hilfe Gottes wird das hier auf jeden Fall nicht funktionieren. Natürlich möchte ich das auch heute wieder auf Grundlage eines Predigtextes machen, eines Bibeltextes, nämlich aus 1. Korinther 12. Allerdings ist es so, dass der Predigtext heute ziemlich lang ist, nämlich 23 Verse. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass 20, eher 15 Verse die Grenze dessen sind, was man vorlesen kann. Wird der Text länger, schläft 1/3 der Gottesdienstbesucher ein. Das 2/2 hat schon sämtliche Mittagessen der nächsten Woche während des Predigtextes geplant. Und das 3/3 hat wirklich aufgepasst und kann sich trotzdem an nichts erinnern, weil der Text zu lang war. Darum werde ich den Text heute nicht wie sonst am Stück vorlesen, sondern in 3 kleine Portionen aufteilen, 3 Punkte, welche Überraschung, und werde die dann immer jeweils direkt auslegen. Also, Ich will versuchen, die Frage zu beantworten, wie hat sich Gott das gedacht mit der Mitarbeit seines Bodenpersonals? Und ich würde sagen, die Antwort, die Paulus gibt, lässt sich in einem Wort beschreiben. Die Antwort ist eins. In den ersten drei Versen des Textes stellt Paulus klar, dass es ein Gott ist, der die Gemeinde zusammengestellt, begabt und berufen hat. Ich lese euch die ersten drei Verse vor. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Paulus stellt hier sozusagen eine Klammer auf. Es ist Gott, der alles zusammenhält. Es ist der eine Gott, der uns zusammenstellt. Es ist Gott, der uns alle berufen, begabt und aussendet. Warum ist das so wichtig? Warum brauchen wir so eine Klammer? Weil sonst die Gefahr besteht, dass alles auseinanderdriftet. Weil es Kräfte gibt, die uns in einer Gemeinde auseinandertreiben. Wenn unser Fokus auf Gott, der uns allen gemeinsam ist, nicht zusammenhält. Ich werde hier in der nächsten Zeit, stellt euch schon mal drauf ein, immer wieder meine Lieblingsfrage stellen. Warum machen wir das hier eigentlich? Warum investieren wir so viel Zeit, Kraft und Geld in diese Gemeinde? Und eine Antwort auf diese Frage liegt in dieser Klammer, die Paulus uns hier mitgibt. Weil es um Gott geht, weil es um seine Sache geht und weil wir alle diesen einen gemeinsamen Nenner haben. Wir lieben Jesus, den einen wahren Gott. Wer von euch schon mal eine Gruppe erlebt hat, die unterschiedliche Gründe hatte, warum sie zusammengekommen ist, weiß, was ich meine. In meinem Religionsunterricht, den ich in der 12. und 13. Klasse hatte, gab es drei Gruppen. Die erste Gruppe waren die Streber. Das waren die, die in Rallye Abitur schreiben wollten und darum ein enormes Interesse daran hatten, den Stoff irgendwie durchzubekommen. Dann gab es die zweite Gruppe, ich nenne sie mal die Spaßvögel. Wir hatten einen tollen Lehrer, der sich aber unglaublich leicht hat ablenken lassen. Und die haben sich als Ziel gesetzt, mit gefälschten Zitaten den aufs Glatteis zu führen und möglichst abstruse Diskussionen mit ihm zu führen. Und dann gab es die dritte Gruppe, ich nenne sie die Müden. Das waren die, die sich endlich mal vom harten Wochenende und schwerem Schulalltag erholen wollten und den Rallye-Unterricht genutzt haben, um sich mal richtig auszuschlafen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Gruppen teilweise aneinander verzweifelt sind. Die Streber hatten teilweise Tränen in den Augen, wenn es die Spaßvögel wieder geschafft hatten, den Lehrer abzulenken und wir mit dem Stoff nicht weitergekommen sind. Die Schläfer waren von den hitzigen Diskussionen der Streber genervt und die Spaßvögel, wenn beide andere Gruppen sie nicht unterstützt haben. Rückblickend, sehr amüsant, ich als Streber fand das überhaupt nicht amüsant, weil je näher das Abi kam, desto härter wurde das. Was aber, wenn es in der Gemeinde hier genauso ist? Wenn wir verschiedene Gruppen haben. Die einen, die wollen hier eine gute Zeit haben. Die wollen Gemeinschaft genießen. Aber bitte nicht zu viel Inhalt. Die Nächsten kriegen nicht genug von Bibelarbeiten, können aber mit Aktionen, die nicht direkt mit Gottes Wort zu tun haben, wenig anfangen. Und die dritte Gruppe, die findet es so toll, dass man sich hier so klasse um Menschen kümmert, um die man sich sonst nicht kümmert. Aber wollen sonst weder fromm noch besonders gemeinschaftlich unterwegs sein. Und ich sage euch, in so einer Gemeinde wird es spannend, eine gemeinsame Linie zu finden. Aber wenn allen drei Gruppen klar ist, dass es der eine Gott ist, der die Gemeinschaft stiftet, der uns durch sein Wort aufbaut und der uns zu seinen Menschen sendet, dann kann das echt was werden, weil diese Klammer, diese drei unterschiedlichen Gruppen zusammenhält und in eine Richtung ausrichtet, weil Gott den Laden zusammenhält. Der Hintergrund in Korinth, an den dieser Brief von Paulus geschrieben ist, der war ein bisschen anders. Dort gab es nicht nur unterschiedliche Sichtweisen, was jetzt das eigentlich Wesentliche war, sondern es gab in der Gemeinde auch noch eine gewisse Portion Misstrauen. bei all den unterschiedlichen Gaben, die da sind, welche ist denn jetzt die wichtigste? Und was ist mit denen, die die Gabe XY nicht haben? Sind die überhaupt Christen? So richtig bekehrt? Weil wenn die richtig glauben würden, also so wie ich, dann hätten sie diese Gabe ja auch, oder? Und das war ein Klima, in der sich der Geist Jesu nicht wirklich breit machen konnte. Und dem tritt Paulus hier entgegen. Was heißt das jetzt für unser heutiges Thema, für unser Gemeindezieldienst? Bei aller Unterschiedlichkeit müssen wir uns als Gemeinde immer wieder darauf besinnen, warum wir das hier eigentlich machen. Nee, eigentlich darauf, für wen, wegen wem wir das machen. Wir haben unterschiedliche Begabungen. Und da kann sich ganz schnell ein Denken einschleichen, dass mich selbst, ich kann ja nichts Richtiges, oder andere, die anderen können nichts Richtiges, herabwürdigt. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen, wie etwas richtig gemacht werden kann. Vielleicht auch zu Recht. Wir haben unterschiedliche Sehnsüchte. Die einen träumen davon, dass es jetzt doch mal endlich ein bisschen tiefer wird hier. Dass wir tiefer schürfen, dass wir geistlich wieder mehr machen, im Glauben wachsen. Die anderen hoffen sich, oh, letzter Zeit, es war so oberflächlich, die Gemeinschaft. Jetzt müssen wir wieder mal nach innen ausrichten, wieder richtig zusammenfinden. Die anderen sehen sich danach, dass der Gottesdienst mal wieder so richtig voll wird. Sind wir heute schon auf einem guten Weg. Ja, das ist so die Hoffnung, endlich mal wieder richtig viele Menschen beieinander. Wieder andere erinnern sich an dieses hin zu den Leuten. Da war doch mal was, den missionalen Gedanken, den müssen wir hier mal wieder stärken. Das sind alles richtige, legitime Sehnsüchte. Das darf ich haben für meine Gemeinde. Aber wenn wir anfangen, die gegeneinander auszuspielen, dann haben wir schon verloren. Wenn wir sie aber alle als verschiedene Seiten der einen Leidenschaft, des einen Gottes sehen, dann kann das richtig gut werden. Es ist ein Gott, der diese ganzen verschiedenen Sehnsüchte weckt. Es ist ein Gott, der uns da antreibt. Es ist ein Gott, der uns begabt, diese Ziele zu erreichen, diese Sehnsüchte überhaupt ins Auge zu fassen. Wenn wir das kapieren, dann sehen wir den anderen nicht als Gegner, den ich überzeugen muss von meiner richtigen Sichtweise, sondern als Ergänzung, die uns dann die ganze Fülle unseres Gottes sehen lässt. Diese Sichtweise hält uns zusammen für seinen Dienst. Also, es ist ein Gott, der uns zusammenhält, der uns ausrichtet, der uns begabt, hin zu einem Ziel, und damit sind wir bei Punkt 2, auch wenn die Zahl 1 für heute bestimmend ist, hält Paulus ja nicht hinter den Berg, dass es in der Gemeinde Unterschiede gibt. Sogar gravierende, lebenswichtige Unterschiede. Dazu kommen wir gleich in Punkt 3 nochmal. Aber im nächsten Schritt zeigt er, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit auch nur einen Gott, nicht nur einen Gott haben, der uns vereint, sondern auch ein Ziel vor Augen haben, das wir verfolgen. Das findet sich alles in den Versen 7 bis 13, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Was wir hier erleben, ist, dass Paulus sozusagen ein Metaziel aufstellt. Das ist ein komisches Wort, ne? Ich erkläre es. Einzelne Gaben haben ein einzelnes Ziel. Wenn Gott mir die Gabe gegeben hat, hier halbwegs brauchbare Predigten abzuliefern, dann mit dem Ziel, dass ihr im Glauben weiterkommt. Wenn jemand die Gabe bekommen hat, Leuten seelsorgerlich zu helfen, dann mit dem Ziel, dass Menschen in ihrem Leben mit ihren Problemen weiterkommen. Und so könnte man jetzt jede Gabe einzeln durchgehen, was für ein Ziel sie jeweils hat. Konkrete Gabe, konkretes Ziel. Aber alle Gaben zusammen haben ein gemeinsames Oberziel. Gott hat jede einzelne Gabe mit dem Ziel geschaffen, der gesamten Gemeinde von Nutzen zu sein. So sagt Paulus das in Vers 7. Es gibt keine Gabe, die sich nicht in das große Ganze einfügt. Paulus nennt an dieser Stelle, in den Zeilen, die ich gerade vorgelesen habe, 9 unterschiedliche Gaben. Und es wäre jetzt bestimmt total super spannend, diese 9 Gaben alle einzeln mir anzugucken, auszulegen, zu gucken, wie das funktioniert, wer die hat, wie man die bekommen kann und so. Ihr ahnt es, dafür fehlt die Zeit. Außerdem wird es den ganzen anderen Gaben, die hier nicht erwähnt sind, aber an anderen Stellen in der Bibel auch nicht gerecht, wenn man die einfach weglässt. Es würde auch am Ziel der Predigt vorbeigehen. Wir merken aber an dieser Aufzählung, es gibt unterschiedliche Gaben. Das muss man festhalten. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel, der Gemeinde als Ganzes von Nutzen zu sein, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. In Korinth hat sich da was eingeschlichen, was ganz viel Neid verursacht hat. Es gab Gruppierungen in der Gemeinde, die verschiedene Gaben unterschiedlich gewichtet haben. Das eine, das waren die Guten, die wertvollen, die besonderen Gaben. Und deren Inhaber waren was Besonderes. Die konnten bessere Stellungen einnehmen, besondere Ämter bekleiden. Das war so der Adel der Gemeinde. Die anderen Gaben, nun, ja, die waren fürs Fußvolk. Ja, das waren halt die, die es noch nicht so ganz geschnallt haben. Die haben dann die einfacheren Gaben bekommen. Und diesem Denken will Paulus hier den Riegel vorschieben. Wie sieht es bei uns heute aus? Ich bin jetzt mal ganz freundlich und unterstelle uns, dass wir über niemanden die Nase rümpfen, wenn er eine bestimmte Gabe nicht hat. Und ich hoffe, dass wir auch niemanden hofieren, weil er die eine tolle Gabe hat. Den müssen wir ja unbedingt, zu dem müssen wir freundlich sein. Aber teilen wir nicht trotzdem die Gaben in gute, nein, schlechte nicht, in gute und bessere Gaben ein? Natürlich ist es großartig, wenn ich von Gott so Gaben bekommen habe wie dienen, dekorieren, bereitwilliges Leiden, freiwillige Armut. Das sind die Gaben, wo sich immer keiner meldet, wenn er sie gerne hätte. Ja? Wie viel spannender wäre es doch, wenn wir sowas hätten wie Geisterunterscheidung, Heilung, prophetisches Reden, Leitung, vielleicht auch Predigen. Na, das wäre doch was. Oder wir unterscheiden zwischen den natürlichen und den vermeintlich übernatürlichen Gaben. Die natürlichen Gaben, ja, das kann man sich ja alles erklären. Das ist schon auch von Gott, steht ja irgendwie in der Bibel. Aber die anderen Sachen, die über meinen Verstand hinausgehen, das wäre natürlich noch ganz toll. Und Paulus würde hier sagen, und ich mache das mal ihm direkt nach, Blödsinn. Kompletter Blödsinn, so zu denken. Denn alle Gaben haben das Ziel, zum Nutzen der ganzen Gemeinde zu dienen. Und natürlich, jemand, der predigt oder im Leitungskreis ist, steht mehr in der Öffentlichkeit als jemand, der das Gemeindehaus mit Liebe und Hingabe für Jesus reinigt. Aber ich sage euch eins, ich kann so gut predigen, wie ich möchte. Wenn das Gemeindehaus hier verkommt und verlottert und verdreckt, sitze ich bald hier alleine im Gottesdienst. Weil dann keiner mehr Bock hat, in so eine Gemeinde zu gehen, wo alles siffig und eklig ist. Dann kann ich so gut predigen, wie ich will. Ich werde meinen Dienst nicht richtig tun können, weil das andere fehlt. Und das schiebt auch bei uns heute jedem Versuch, eine Gabe höher zu gewichten als eine andere, ganz klar den Riegel vor. Gut, aber es kann jetzt ja sein, das würde ich sogar verstehen, wenn du jetzt sagst, ach Mann, aber weißt du, diese eine Gabe, die hätte ich so gerne. Ich würde so gerne so gut Klos putzen können wie Erna. Ja, das ist der Hammer, wie die das macht. Wie die Klos danach aussehen und wie hingegeben und fröhlich die das macht. Ich will das doch auch können. Dann streck dich danach aus. Dann bitte Gott darum. Dann probier's vielleicht mal auch. Das Kloputzen, ob das gut funktioniert, vielleicht entdeckst du ja da eine Gabe. Das dürfen wir, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 30 oder 14, Vers 12. Aber ob Gott dir diese Gabe dann wirklich gibt, ist seine Sache. Das kann er frei entscheiden. Und es ist egal, ob du sie bekommst oder nicht oder wie du sie bekommst. Hauptsache, wir setzen die Gaben, die wir bekommen haben, zu diesem einen Oberziel ein. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Liebe Gemeinde, sind wir uns bewusst, dass wir einen tierischen Reichtum von Gott geschenkt bekommen haben, der in aller Unterschiedlichkeit ein Ziel verfolgt, unsere Gemeinde zu dienen? Pflegen, kultivieren wir diesen Reichtum? Helfen wir Menschen, ihr Potenzial zu entdecken? Auch Gaben, auf denen wir vielleicht sonst nicht so den Fokus legen? Geben wir diesen Menschen Spielwiesen, um ihre Gaben auszuprobieren? Schulen wir sie im richtigen Umgang? Helfen wir zu üben und zu entwickeln? Geben wir da Raum, sich einzubringen? Da, wo Gott uns beschenken will und nicht da, wo wir glauben, einen Mangel zu haben. Ja, ich will Leute nicht da einsetzen, wo die Löcher am größten sind, sondern ich will Leute einsetzen, wo sie ihre Gaben haben. Das wäre Einheit in Vielfalt, wie unser Text es vorschlägt und wie es unser Gemeindeziel auch verlangt. Damit sind wir auf der Zielgerade und bringt uns zum letzten und längsten Teil des Textes. Wusstet ihr, ich vermute, alle von euch kennen Otto Walkes, na, Otto den Blödelbaden aus Ostfriesland, der ist von unserem Bibeltext inspiriert worden. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube das wirklich, dass die Verse, die jetzt kommen, Otto zu einem seiner bekanntesten Sketche inspiriert haben. Es gibt einen Sketch von ihm, der schildert einen Kneipengänger, der sich mit einem anderen Gast anlegt. Allerdings wird dieser Streit komplett aus der Innenperspektive geschildert und die Organe unterhalten sich miteinander. Großhirn an Kleinhirn, Großhirn an Milz, Kopf an Faust und so weiter. Ja. Die Milz stänkert immer nur rum, das Auge veräppelt das Ohr, weil es nicht sehen kann und so. Ein sehr witziger Dialog. Und ich glaube, das hat er uns sich hier abgeschaut. Wenn ihr jetzt den letzten Textabschnitt hört, hört ihn mit einer guten Portion Humor. Denn nicht umsonst hat Otto sich hier was abgeguckt. Der hat nämlich entdeckt, dass Paulus hier mit einem ganz großen Witz schreibt. Wir lesen Bibeltexte immer so schrecklich ernst. Ja, ich glaube, das ist was, wo Paulus sich einen abgekichert hat beim Schreiben, weil er sich selbst so witzig fand. Hier kommen die Verse 14 bis 27. Und wie jeder Körper besteht unser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem Einzelnen eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für einen Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ein Fuß und ein Auge, die keinen Bock mehr haben, zum Körper zu gehören, weil sie kein Ohr und keine Hand sind. Wie eingeschnappte kleine Kinder. Körperteile, die andere Körperteile mobben und aus dem Körper rausschmeißen wollen. Ein Körper, der nur aus Augen oder nur aus Ohren besteht. Der gute Paulus hat mehr Humor, als man so denkt. Und das mit dem Humor ist so eine Sache. Ja? Man stellt sich jetzt mal diesen Körper vor, wie das aussieht mit nur Augen oder nur Ohren oder die streitenden Organe und schmunzelt so vor sich hin, amüsiert sich köstlich und dann bleibt einem das Lachen so ein bisschen im Hals stecken. Weil man merkt, oh, das meint er damit. Was bei einem Körper abstrus ist, ja, wenn der die Hand sagt, Fuß hau ab, genauso abstrus ist es, wenn wir das in der Gemeinde tun. Wenn wir als Gemeinde nicht kapieren, dass wir als Menschen mit unseren unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten, Wesenszügen und Sichtweisen eine Einheit bilden, dass wir zusammengehören, dann führen wir uns auf dieselbe Weise auf wie diese lächerlichen Körperteile. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen uns. Und wir haben oft diese Denkweise, naja, die Schwachen brauchen uns. Ja, die Schwachen, die Unscheinbaren, um die muss man sich kümmern, die kriegen es ja nicht alleine hin. Nee, Blödsinn. Sondern die vermeintlich starken Tollen, die hier vorne stehen, die brauchen die Unterstützung. Die anderen auch. Wir brauchen einander, ansonsten wird hier nichts funktionieren. Paulus drückt das ja sehr deutlich in Vers 26 aus. Wer seinen Platz nicht einnimmt, der schadet dem ganzen Leib, weil es einfach nicht rund läuft. Dann fehlt was. Und darum haben wir als Gemeinde uns dieses Ziel gesetzt. Ich lese das nochmal vor. Wir wollen Menschen ermutigen, gemeinsam ihre Begabungen zu entdecken und in Hingabe zu Gott für andere einzusetzen. Wir haben dieses Ziel, weil wir unseren Auftrag sonst nicht erfüllen können. Wir brauchen dich. Und darum wollen wir dafür sorgen, dass du deinen Platz bei uns einnehmen kannst. Das heißt für dich persönlich, weißt du, was du kannst? Wo Gott dich begabt hat? Und bist du dir bewusst, wie wichtig du bist? Dass es ohne dich hier nicht richtig rundlaufen kann oder in der Gemeinde, zu der du gehörst. Stell dich der Verantwortung, lass dich trainieren und trau Gott zu, dass er weiß, was er dir zutrauen kann. Gott weiß besser, was du kannst, als du selbst. Und wir als Gemeinde, es geht immer schneller, wenn es die Profis machen. Wir haben als Leitungskreis gerade unser Organigramm neu durchdacht und haben gemerkt, oh, wir haben noch so einige weiße Flecken, wo wir durchaus noch Menschen gebrauchen könnten, die was tun. Und der Impuls, wenn so eine Lücke da war, war immer, naja, dann machen wir das halt auch noch schnell mit. Nein, das wäre der Tod im Topf. Wir würden uns damit so viel selber wegnehmen, so viel Potenzial verschwenden. Wir würden uns funktionsuntüchtig machen. Lasst uns als Gemeinde immer wieder wachsam sein, wie wir den Menschen, die Gott uns anvertraut, helfen können, ihre Gaben und Potenziale zu entdecken, zu entfalten, zu schulen und zu seiner Ehre einzusetzen. Das wirkt erstmal nach sehr viel Arbeit. Ist es auch. Ja? Aber es wird uns viel mehr bringen, als wenn wir einfach alles selber machen. Und ein schönes Beispiel, das möchte ich noch erzählen, warum es so elementar wichtig ist, dass dieses Zusammenspiel funktioniert und wie das sein kann, habe ich am letzten Freitag erlebt. Unser neuer Glaubensgrundkurs ist gestartet. Ich liebe Glaubensgrundkurse. Ja, ich könnte jeden Tag sowas machen. Das ist so voll mein Ding. Und ich glaube auch, dass es eine meiner Begabungen ist. Ich könnte jeden Tag Menschen von Jesus erzählen. Macht mir super viel Spaß. Aber nicht ich mache diesen Kurs. Wenn ich sehe, was da alles im Vorder- und im Hintergrund gelaufen ist, womit ich überhaupt nichts zu tun hatte, das ist unfassbar. Da wurden Beziehungen schon so lange gepflegt und dann mutig eingeladen. Da wurde der Tisch liebevoll dekoriert und ein Frühstück gezaubert, wo sich ein Fünf-Sterne-Hotel nicht für schämen müsste. Die Materialien, die wurden hochprofessionell gelayoutet und verpackt, die Kinder der Teilnehmer liebevoll betreut, die Küche danach picobello aufgeräumt. Und ich saß halt da und habe ein bisschen geredet. Ja, also das habe ich auch gemacht, aber den Großteil der Arbeit habe nicht ich gemacht. Hätte ich nie gekonnt, wenn ich alleine gewesen wäre, das wäre unmöglich gewesen, den Kurs in dieser Qualität durchzuführen. Lasst mal einen Mund reden, ohne Augen, ohne Ohren, ohne Hände und ohne Herz. Aber so haben wir als Einheit funktioniert und es war großartig. Wie genial uns Gott zusammengestellt hat. Und ich bin überzeugt, das ist nicht nur bei diesem Glaubensgrundkurs so. Wir haben so viel Potenzial hier, das ist der Hammer. Lasst uns diese Einheit abrufen. Papa, ich will dir helfen, Ich will das Wasser auf den Tisch tragen. Mir wird immer noch ein bisschen blümerant, als ich Junia den Wasserkrug überreiche. 5 Meter bis zum Esstisch. Hochkonzentriert geht sie ihren Weg. Das Wasser schwappt immer höher. Es wird bedrohlich und sie erreicht den Tisch. Stellt ihn ab, ein kleiner Klecks geht noch daneben, alles gut. Aber der Großteil des Kruginhaltes ist angekommen. Stolz wie Bolle darüber, dass alles drin geblieben ist. Was für ein Erfolg. Gut, dass wir sie haben üben lassen. Und ich hoffe so sehr, dass bei uns und Gott das Ganze auch so geht. Dass wir uns von verschüttetem Wasser nicht entmutigen lassen. Gott wird uns auch bei Fehlschlägen immer wieder seinen Wasserkrug anvertrauen. Weil er weiß, was er in uns hineingelegt hat. Und weil er sich so sehr freut, wenn seine Kinder seine Gaben ausprobieren und in seinem Reich mitmachen. Was ist? Nimmst du den Wasserkrug Gottes an? Amen.